Und manche Sachen sind auch sehr gut. Also ich finde gerade, wenn du dir Social Media anschaust, da ist plötzlich alles voll mit BBL-Inhalten, alle möglichen Videos von nicht nur normaler Top 10, sondern Top 10 Dunks, Top 10 Steals.
Ein sportliches Willkommen direkt nach der BBL-Saison. Big Postgame präsentiert von Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr mit am Start seid und mit uns heute die Saison etwas aufrollen möchtet. Wir haben einen neuen Meister und wir haben wie immer zwei Podcaster neben mir, nämlich Robert und Rupert. Grüße gehen raus nach München und nach Hamburg. Servus und moin.
Servus und moin.
Hallo Stucki und hallo Robert Geisel.
Er bringt den ersten Insider. Robert Geisel hat nämlich neulich einen Transfer vermeldet und da waren wir sehr stolz drauf. Grüße.
Da hat die Autokorrektur, glaube ich, zugeschlagen in irgendeinem dieser Accounts.
Ja, die Autokorrektur. Also, wir sprechen heute mit euch über die Finals. Wir sprechen über unsere Saisonmomente, über einen Gesamteindruck über die Easy Credit BBL, haben dann noch das Starterfeld der Euroleague und des Eurocups im Petto für euch, genauso wie wir auch kurz auf die Basketball Champions League schauen, wobei wir da nicht ganz so detailliert drauf schauen, weil die erst am Dienstag ihr Teilnehmerfeld veröffentlicht. Die Euroleague und der Eurocup haben das bereits getan. Dann kriegt ihr wie immer ein kleines Transfer-Update, denn wir sind ja jetzt quasi frisch in der Sommerpause und damit in der Phase der Hochphase der Kaderplanung. Die geht schon ein bisschen länger, aber jetzt kommt so langsam die Hochphase. Und dann haben wir am Schluss für euch im Big Spotlight noch unsere Starting Five des Jahres aus der Easy Credit BBL. Da werden wir uns dann ein paar Namen um die Ohren hauen und da seid ihr natürlich wie immer herzlich willkommen, da mit zu diskutieren. Wer ist eure Starting Five? Könnt ihr euch jetzt vielleicht schon mal Gedanken drüber machen, welche fünf ihr picken würdet und die dann am Schluss mit unseren abgleichen. Auch gerne auf Social Media immer schreiben, warum wir total falsch liegen oder total richtig. Damit würde ich sagen, Jungs, wir starten erstmal rein in diese Folge mit dem deutschen Meister, dem neuen deutschen Meister, dem FC Bayern Basketball. Zum ersten Mal seit 2018 gewinnen die Münchner das Double. Robert, warum?
Ja, weil sie unterm Strich doch die beste deutsche Mannschaft waren. In dieser Finalserie gegen Alba Berlin, das natürlich von Verletzungen gebeutelt war, so ein bisschen das Schicksal, das die Bayern auch schon andersherum erlebt haben. Ich erinnere mich an eine Finalserie gegen Berlin, als Leon Radosevic mit gerissenem Band im Sprunggelenk gespielt hat und so weiter. Diesmal waren die Bayern körperlich relativ gut beieinander, die Berliner gebeutelt. Ja, und da mit der Qualität, die die Bayern doch haben, war es die erwartete Meisterschaft, von vielen erwartet, glaube ich. Vielleicht nicht in der Art und Weise. Ich glaube, wir hätten alle gedacht, dass die Bayern noch lockerer durchgehen. Weil so richtig locker war es ja eigentlich gar nicht, diese Finalserie. Da war jedes Spiel auf Messerschneide und vor allem dieses Spiel 4 hat in der Schlussphase ja doch nochmal fast eine ganz unerwartete Wende genommen.
Ja. Würdest du sagen, dass die Bayern zum Schluss der Saison ihren besten Basketball gespielt haben?
Nein. Die Bayern, finde ich, haben ihren besten Basketball im Februar und März gespielt. Beim Pokaltop vor, da fand ich sie wirklich richtig gut. Da waren sie defensiv gut, da hatten sie offensiv einen guten Rhythmus. Da fand ich sie besser als jetzt in den Playoffs. Ich habe das auch mit diversen Beteiligten besprochen beim Saisonabschluss der Bayern. Ja, sie waren gesund in den Playoffs, aber sie waren nicht super eingespielt. Ja, da lief ganz viel über Shotmaking. Diese Würfe, die sie getroffen haben, waren in ganz vielen Spielen gegen Berlin eben wichtig. So auch in Spiel 4, als Carson Edwards nicht zu bremsen war. Der hat schwierige Dinger getroffen. Und wenn die Würfe dann fallen, dann spielen die Bayern auch guten Basketball. Aber so richtig super stabil hat das nicht auf mich gewirkt.
Ruppi, wenn wir auf die andere Seite schauen, auf Alba Berlin, die eine schwierige Saison hatten über weite Strecken, gerade international natürlich, aber auch in der BBL, nicht immer die allerleichtesten, den allerleichtesten Stand gehabt, obwohl sie diese eine lange Winning-Streak hatten. Haben die auf ihrem Peak gespielt zum Schluss?
Angesichts dessen, was möglich war mit der verletzten Misere, kommt es dem zumindest nahe. Also sie haben ein hervorragendes Spiel 2 abgeliefert Und sie waren auch in den beiden Spielen in Berlin lange Phasen auf Augenhöhe. Es war häufig ein Viertel, was den Unterschied gemacht hat. Und in der Betrachtung der Finals muss ich sagen, ich war wirklich erstaunt, wie nah Alba dran war. Und in der Betrachtung der Gesamtsaison ist es für mich eine interessante Frage, ob man die jetzt als Erfolg werten kann oder eher nicht. Und ich finde, es ist mein Urteil, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen voreingenommen, nachdem die Finals gerade gelaufen sind, ist gar nicht so eindeutig in Richtung Misserfolg, wie es ja zeitweise aussah.
Sondern?
Ich würde es auch nicht als Erfolg auf ganzer Linie bezeichnen, weil dafür haben sie keinen Titel geholt. Erstmal Punkt 1, der vielleicht einfachste Titel, der Pokal, da sind sie im Halbfinale rausgeflogen. In der Euroleague sind sie sang- und klanglos Letzter geworden. Es gab während der Saison auch noch BBL Höhen und Tiefen, aber wie sie es geschafft haben, auch mit dem Rücken zur Wand, das Halbfinale gegen Chemnitz zu gewinnen, wie sie den Bayern wirklich eine sehr, sehr respektable Finals-Serie abgetrotzt haben, trotz der ganzen Verletzten und trotz dessen, dass sie auch qualitativ natürlich nicht an das Level der Münchner herangereicht haben, muss ich sagen, ist es eine Saison, die ich als guten Durchschnitt bezeichnen würde. Also kein Desaster, auch wenn am Ende kein Titel dasteht, was man ja auch nicht immer erwarten muss, auch von Alba Berlin nicht, weil eben die Bayern finanziell deutlich drüber liegen. Aber es war jetzt auch nicht wirklich, abgesehen von der Euroleague, dass man sagt, das war eine große Katastrophe, was sie da gespielt haben.
Wenn wir jetzt schon mal ein bisschen das Ganze weiterdrehen, was bedeutet das denn für die Liga, Robert, wenn ein Euroleague-Team Letzter wird, das andere 15., beide mit absolut unzufriedenstellenden Performances in der Euroleague, gleichzeitig aber in der BBL so dominant, dass sie trotzdem in die Finals kommen und trotzdem sie keinen besonders guten Basketball spielen, wie jetzt die Münchner in dem Fall, oder nicht ihren besten Basketball spielen, trotzdem nur zwei Spiele in den Playoffs verlieren und insgesamt verdient deutscher Meister werden, obwohl sie eben bei weitem nicht peaken im richtigen Moment.
Ist die Frage, wie dominant waren die Euroleague-Teams wirklich? Ja, sie sind auf 1 und 2 eingelaufen nach der Hauptrunde, aber sie haben doch 6 bzw. 7 Spiele verloren. Und da haben wir schon Saisons gesehen, wo der Tabellenführer schon mit einer noch besseren Bilanz abgeschnitten hat. Und auch in den Playoffs. Die Bayern haben sich gegen Ludwigsburg nicht mit Ruhm bekleckert, haben dieses Spiel verloren, wo sie schon mit 14 Punkten im Schlussviertel geführt haben. Alba muss gegen Chemnitz in ein 5. Spiel. Das war eine ganz, ganz enge Serie. Die Bayern gegen Würzburg, ja, 3-0 durchgegangen, aber auch da jetzt nicht super dominiert. Also ich glaube nicht, dass in dieser Spielzeit Bayern München und Alba Berlin so weit dem Rest enteilt waren. Ja, es war das Finale, aber vor allem die Niners Chemnitz, die waren da schon dran. Also, dass jetzt Alba gegen Chemnitz im Halbfinale gewonnen hat, das war nicht gesetzt für mich. Die Serie hätte auch locker 3-1 für Chemnitz ausgehen können. Das waren Spiele, die waren extrem hart umkämpft, die waren auf Messerschneide. Und ich glaube, dass das ein gutes Zeichen ist für die Liga. Hätten jetzt Bayern und Alba jeweils, keine Ahnung, 30 Siege geholt in der regulären Saison, wären durch Viertel- und Halbfinale jeweils 3-0 durchgegangen, dann wäre die Sache eine andere. Aber so, finde ich, war das schon eine spannende BBL-Saison, trotz der beiden Euroleague-Teams.
Wir kommen ja später nochmal ein bisschen auf so eine allgemeine Saison-Einschätzung zurück.
Da können wir jetzt, glaube ich, schon mal ein bisschen überleiten zu, weil das spielt da, glaube ich, mit rein.
Spiele ich dir direkt mal einen Ball zu. Weil ich weiß, du hast ja ein bisschen was vorbereitet in die Richtung. Während der Saison war meiner Wahrnehmung nach das, was ich oft gehört habe, also wirklich, wenn du mit außenstehenden Personen sprichst, mit Leuten, die im Basketballzirkus involviert sind, immer, oh Gott, die BBL ist so schlecht geworden. Es gibt oben Bayern, Alba, okay, aber die kacken in der Euroleague total ab und ja, alles, was da runterkommt, ist richtig schlecht geworden im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Das ist Durchschnitt, die halten gar nicht mehr mit. Alle guten Spieler wandern ab, BBL nur noch eine Übergangsliga, Sprungbrettliga, woanders gibt es mehr zu verdienen. Habe ich so oft gehört, dass ich teilweise dann den Glauben angenommen habe. Wenn ich jetzt aber irgendwie ein bisschen rational drauf schaue am Ende der Saison, du hast es eben gesagt, Robert, die Liga ist auch eng beieinander und was Es gibt auch Teams, die die Spitzenteams gefährden können. Und wenn wir uns jetzt auch international anschauen, naja, Chemnitz hat den FIBA Europe Cup gewonnen. So, Champions League hatten wir immerhin einen Viertelfinalisten mit den Telekom Baskets Bonn. Eurocup war jetzt, war Ulm, haben sie es ins, glaube ins Achtelfinale geschafft, ne? Oder waren sie noch im Viertelfinale? Und gut, Euroleague müssen wir nicht drüber reden, aber auch da würde ich sagen, es war gar nicht so fatal, wie es zeitweise wirkte, wie die BBA jetzt ist.
Ja, bin ich voll bei dir bei den, bei deinen Ausführungen. Ich finde immer, man muss unterscheiden, ob man das in der langen Distanz anguckt oder in der kurzen Distanz. In der kurzen Distanz können häufig Dinge auftauchen, starke Schwankungen. Aber wenn wir es über eine lange Distanz angucken, wenn wir schauen, wo die BBL vor 10 Jahren war und wo die BBL mittlerweile angekommen ist, dann ist das ein echter Quantensprung, weil die BBL hat eine eigene Spielidentität, die für diese Liga steht. Keine andere Liga ist so physisch wie die BBL. Deswegen schicken Spieleragenten zum Beispiel ihre Spieler unglaublich gerne in die BBL, weil dort sie die nötige physische Härte erhalten über eine Saison. Weil die BBL die zweitschnellste Liga von der Pace her weltweit ist. Weil da einfach hart gespielt wird, schnell gespielt wird, häufig, nicht immer, aber häufig professionell gearbeitet wird. An ganz, ganz vielen Standorten auch mit einem langfristigen Blick irgendwo hin. Wenn wir jetzt die Saisons, die letzte und die vorletzte miteinander vergleichen oder die letzten 3 Saisons, dann mag es sein, dass es an der einen oder anderen Stelle stagniert hat. Und das ist auch durchaus zu erklären, weil wenn deine besten Spieler immer wieder aus der Liga rausgehen, es ist und bleibt auch eine Sprungbrettliga, das hat einfach mit dem Weltmarkt zu tun, das lässt sich gar nicht ändern. Wenn dann immer neue Spieler reinkommen aus kleineren Ligen, was sie sehr häufig tun in der BBL, die sich dann entwickeln und dann wieder rausgehen aus der Liga zu anderen Clubs, weil sie eben eine neue Stärke gewonnen haben, dann zu finanzkräftigeren Teams wechseln, dann ist es ganz normal, dass irgendwie eine Stagnation eintritt oder zumindest mal das Wachstum nicht so groß ist, wie es sein könnte. Also von daher mag das vielleicht sein, dass es in den letzten 1-2 Jahren im Vergleich von der Spielstärke her, von der qualitativen Stärke, nicht in der Breite explosionsartig nach oben gegangen ist. Aber wenn wir uns die Positivbeispiele aus dieser Saison angucken, Würzburg zum Beispiel, Chemnitz ist genauso ein Positivbeispiel für mich, auch Bonn mit einer ganz frisch zusammengestellten Mannschaft, so weit oben, um die Play-Ins mitzuspielen, dann muss ich doch schon sagen, dass ich eine deutliche Entwicklung sehe, vor allem bei Standorten, die eben nicht Berlin und München heißen. Dass dort eine Entwicklung stattfindet, ist sowieso klar, weil da die großen Gelder für deutsche Verhältnisse zumindest unterwegs sind. Dass da eine Entwicklung stattfindet, ist ganz automatisch. Aber dass auch andere Standorte mit einem langfristigen Plan, mit guten Leuten an wichtigen Positionen sich weiterentwickeln, das sieht man doch daran, dass dann beispielsweise Teams wie, keine Ahnung, Oldenburg, Heidelberg, die eigentlich, oder Rostock, die eigentlich gute Voraussetzungen haben, nicht am Optimum arbeiten, dann direkt in den Abstiegskampf oder weit weg von ihren Traumplätzen am Ende der Saison hinkommen. Also ich glaube, dass die BBL, um das kurz zu verkürzen, ich glaube, dass die BBL eine hochattraktive Liga ist, die richtig Spaß macht, dass nicht alles perfekt ist, wissen wir. Auch die Schiedsrichterthematik ist ja so eine, die wird in jedem Land, in jeder Liga wird die hochgekocht, egal ob in der Euroleague, in der Champions League. In Griechenland war ich vor kurzem, da haben sie mir bei Panathinaikos genau dasselbe erzählt.
Ja, da wird sie noch viel emotionaler hochgekocht.
Genau, also wir haben da kein explizites Schiedsrichterproblem in Deutschland, dass die nicht alle auf dem absolut perfekten Level sind, ist wahrscheinlich eine Sache, dass es da was aufzuholen gilt, vielleicht auch. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass da nur irgendwie Leute, die rückwärts laufen und unter der Achsel pfeifen, die Jungs an der Pfeife sind und die Mädels. Also von daher, alles in allem, ich finde die BBL eine sehr attraktive Liga, hat sie dieses Jahr auch wieder gezeigt. Viele Überraschungen, positiv wie negativ. Großer Fight um den Klassenerhalt, großer Fight um die Play-Ins, großer Fight um die Playoffs. Und in den Playoffs hatte ich eigentlich gedacht, das wird total langweilig. Es waren mit die besten Playoffs, die wir seit Jahren gesehen haben, eben wegen Chemnitz, wegen Würzburg, wegen diesen Überraschungen. Und ich glaube, dass man das nur noch zum Abschluss in Deutschland immer dazu neigt, auf den anderen Teller zu schauen und zu schauen, ach, die haben aber mehr als wir. Warum schauen wir nicht mal auf unseren eigenen Teller, sind uns dessen bewusst, was wir hier haben, wie geil das ist, wie gut auch das Produkt ankommt, um dann zu sagen, okay, es gibt noch Wachstumsmöglichkeiten, aber alles in allem, was wir hier haben, ist richtig gut. Aber das ist so eine typisch deutsche Tugend, sich einfach mal über alles zu beschweren, alles scheiße zu finden, was man vor der eigenen Haustür hat und immer zu denken, dass irgendwo anders das Gras grüner ist.
Ich finde auch mittlerweile präsentiert sich die Liga nach außen hin besser, beziehungsweise man kann da eine Entwicklung erkennen. Sicherlich, was die BBL macht und was teilweise so kommuniziert wird, das ist noch nicht das Optimum und das wirkt manchmal ein bisschen bemüht und manchmal wirkt es auch ein bisschen verunglückt, aber ich finde, sie probieren was, sie probieren teilweise neue Dinge, was ich grundsätzlich schon mal gut finde und manche Sachen sind auch sehr gut. Also ich finde, gerade wenn du dir Social Media anschaust, da ist plötzlich alles voll mit BBL-Inhalten, alle möglichen Videos von nicht nur normaler Top 10, sondern Top 10 Dunks, Top 10 Steals,
Special Spieler Highlights.
Dann kommt mal Captain vs. Coach da rein. Dann kommt die Starting Five der BBL. Also es ist permanent irgendetwas, was mir da reingespült wird. Und ich finde auch die Vereine machen sich endlich mal ein bisschen locker. Also wenn du überlegst, was wurde vor Jahren noch für eine biedere Kommunikationspolitik betrieben. Also wenn ich mir jetzt Alba und Bayern anschaue, das finde ich sind fast sogar die Negativbeispiele aus der Liga, weil das wirklich total buchhalterisch ist, was sie da machen, so als wären sie Beamte, was da gemacht wird. Viel mehr kommt da nicht bei rum, aber andere Clubs, das ist echt gut. So, da gibt's ein paar innovative Sachen und da ein paar Dinge, die auch witzig sind oder die zumindest mal was anderes sind. Das finde ich grundsätzlich gut, weil es auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit erregt, weil man drüber spricht, man muss es nicht immer gut oder schlecht finden, aber man hat zumindest ein Thema. Das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Also da entwickelt es sich schon in die richtige Richtung.
Robert, wie ist dein Gesamteindruck von der BBL gewesen? Du als Beamter.
Und als Münchner.
Ich finde die Liga auch unterhaltsam. Also ich verfolge die BBL sehr, sehr gerne. Und es geht in die gleiche Richtung, wie du es beschrieben hast, Stucky. Einfach dieses Tempo, diese Physis, die in der BBL gespielt wird. Ich habe heute Nachmittag ein bisschen recherchiert noch, was die Geschwindigkeit auch angeht in der BBL, weil ich so ein bisschen das Spiel der Bayern unter die Lupe genommen habe, die ja wieder die langsamste Pace der ganzen BBL gespielt hat und habe das mal in Verhältnis gesetzt zur Euroleague. Die höchste Pace in der Euroleague spielt beispielsweise Maccabi Tel Aviv. Und jetzt dürft ihr mal schätzen, auf welchem Platz Maccabi Tel Aviv mit ihrer Pace aus der Euroleague in der BBL stehen würde.
Platz. Die Pace, die sie in der Euroleague spielen, ja?
Die Pace, die sie in der Euroleague spielen.
Platz 17.
Nee, das nicht, aber Sechster?
Es ist Platz 15.
Was?
Ja.
Das ist Platz.
Das ist ja Wahnsinn.
Ich hatte mal dazu nur als kleiner Einschub das recherchiert, als ich Ludwigsburg gegen AEK Athen in der Champions League gemacht habe und hatte auch die Paces der beiden Ligen verglichen. Und die schnellste Pace in der griechischen Liga wäre in der deutschen Liga die zweitlangsamste gewesen. Es wäre genauso gewesen. Also die haben einen Pace-Unterschied von 5 bis 7 Angriffen pro Spiel, was eine Menge ist. Aber ich habe dich unterbrochen, Robert.
Also einerseits dieses Spieltempo, diese Athletik, diese Physis und andererseits finde ich auch diesen Zuschauerzuspruch, den wir in der Liga haben, sehr, sehr positiv. Ich habe keine konkreten Zahlen zur Hand, außer eine allgemeine Durchschnittszahl, aber mir kommt es so vor, als werden die Hallen wirklich sehr, sehr gut besucht. Bei den Bayern habe ich es jetzt gehört, die hatten 28 Spieler diese Saison ausverkauft. Von etwa 40 Heimspielen. Und das ist in Anbetracht dieser Anzahl an Spielen schon eine massive Unterstützung, die da von den Fans kommt. Und wenn wir an die kleineren Standorte schauen, Crailsheim, die dann abgestiegen sind, da war auch immer Alarm in der Halle. Vechta sowieso. Heidelberg, die teilweise wirklich keinen guten Basketball gespielt haben. Da war die Bude bei jedem Heimspiel voll, obwohl die zu Hause 11 oder 12 Mal in Folge verloren hatten. Und das, glaube ich, ist auch so ein Zeichen, dass diese Liga die Menschen mitnimmt, begeistert und dass die Leute gerne in die Halle kommen. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, auch für die Zukunft der Easy Credit BBL.
Robert, ich habe ein paar Zahlen, weil du gerade gesagt hast, du hast keine Zahlen dazu. Spobis hat vor kurzem eine Analyse gemacht zu allen drei Hallensportarten, also Eishockey, Handball und BBL. Die BBL im Durchschnitt in der Regular Season, müssen wir dazu sagen, mit 4.400 Zuschauern im Schnitt, was eine Hallenauslastung von 85% im Schnitt bedeutet hat, was ich einen sehr guten Wert finde. Damit sind sie weit hinter der DEL und auch hinter der HBL. DEL sind über 7.000 im Schnitt, HBL sind es 5.200 im Schnitt pro Spiel. Der Unterschied ist aber der, was auch in dieser Analyse rausgearbeitet wird, ist, dass die Hallengröße, die Hallenkapazitäten sich in diesen Sportarten deutlich voneinander unterscheiden. Die Basketballer haben mit Abstand die kleinsten Kapazitäten in ihren Hallen, was dann dazu führt natürlich, wenn du 85% Auslastung hast, was sehr gut ist, dass du halt trotzdem nicht so viele Leute reinkriegst. Hashtag übrigens in dem Fall Triple-Double. Denn das ist genau das, wo die Liga hin möchte und auch die Liga hin muss. Du brauchst größere Venues, größere Hallen, größere Arenen, dass du auch mehr Zuschauer reinpacken kannst. Denn der Zuschauerzuspruch wächst in den letzten Jahren enorm und da hat auch dann das ganze WM-Thema im letzten Jahr eine Rolle gespielt, wo immer alle schreien, der WM-Hype ist verpufft und weiß ich nicht was alles. In den Hallen sind mehr Zuschauer. Und das ist, glaube ich, sogar schon mal ein Indiz dafür, dass der WM-Hype eben nicht einfach so verpufft ist. Übrigens, um das noch kurz zu vervollständigen, unter den Top 15 der Hallensportarten der jeweiligen Clubs mit den meisten Zuschauern pro Spiel ist Alba Berlin auf Platz 6 mit 8.403 als beste Basketballmannschaft. Die EWE Baskets Oldenburg sind auf Platz 12 die zweitbeste Basketballmannschaft mit 6.200 im Schnitt. Und der FC Bayern auf Platz 3 der Basketballer und Platz 15 der aller Clubs in den Hallensportarten mit 5.997 im Schnitt. Das vielleicht noch kurz.
Aber Saki, da müssen wir die Auslastung schon, finde ich, auch als Referenzwert nehmen. Wir haben in der BBL einfach kein Team, das wie die Kölner Haie in der Lanxess Arena spielt und die fast 17.000 Zuschauer im Schnitt haben.
Das stimmt, ja.
Das verfälscht natürlich diese Zahl.
Absolut.
Ich glaube, also 85% Auslastung bei jedem BBL-Spiel, bei jedem Spiel, jedes Wochenende an 9 Spielen im Durchschnitt 85% der Hallen gefüllt. Das ist schon richtig, richtig gut.
Ja. Nee, finde ich auch. Auf jeden Fall.
Dazu kommt, wir hatten diese Montagsspiele, Montag 20:30, was jetzt wirklich für Familien nicht unbedingt der freundlichste Termin ist. Es gibt diese Freitagsspiele. Also in Anbetracht der ganzen Rahmenbedingungen finde ich diese Zuschauerauslastung, die Teams in der BBL hinbekommen haben, also auch immer noch im Nachgang an diese Corona-Saisons, wo ja wirklich Befürchtungen bestanden haben, hey, die Leute kommen nicht mehr in die Halle, die schauen das lieber auf der Couch zu Hause. Das ist eine echt super Entwicklung. Ich glaube, darauf kann die Liga auch aufbauen.
Um das kurz noch zu vervollständigen übrigens, die Telekom Baskets Bonn sind die nächste Mannschaft hinter den Bayern. Auf der 4 im Vergleich. Wie gesagt, alles Regular Season. Ratio Farm Ulm ist dann hinter Bonn. Dann kommt Brose Bamberg bzw. die Bamberg Baskets. Hier stehen sie noch als Brose Bamberg drin. Und die Chemnitz Niners sind dann der nächste Platz. Sind allesamt unter den Top 30 und dann auch noch die Basketball-Löwen Braunschweig mit 4.500 im Schnitt. Auch das, glaube ich, absolut veritabel für einen Club, der um die Play-Ins mitspielt.
Und die haben auch sehr, sehr stark zugelegt,
ja,
die Basketball-Löwen in den vergangenen Jahren.
Apropos also
die
WM.
Halle war ja oft, genau, die war ja oft leer oder weitgehend leer. Das wirkte dann auch noch besonders so, mit die Ränge recht weit vom Feld entfernt sind. Und mittlerweile haben die eine echt gute Auslastung, weil die auch auf Identität setzen, weil die für was stehen. Das finde ich auch mal sehr wichtig, um eine gewisse Identifikation zu schaffen, dass du auch weißt, wofür steht ein Club eigentlich. Und das ist bei den Basketball-Löwen ja offenkundig.
Absolut. Und dann kommen natürlich auch noch ein paar Orte mit dazu, die jetzt auch wegen dieser Triple-Double-Strategie und wegen den dann herrschenden Lizenzvoraussetzungen in der BBL größer planen und auch schon größer planen können. Bei Würzburg ist das ja so ein Thema, hatten wir neulich erst hier in der Folge mit Steffen Liebler, mit dem Chef da in Würzburg. Aber es gibt auch Clubs, wo das schon vorangeht. Zum Beispiel in Vechta, die bald eine 7000er-Halle bauen werden. Da in Vechta, ich glaube, Vechta hat nur 15.000 Einwohner, wenn ich es richtig weiß.
Nee, etwas mehr als 30.000.
Ach, na, dann habe ich mich aber grob, habe ich grob daneben gelangt. Trotzdem 7000er-Halle in so einer Region und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass auch das gut gehen wird bei Rasta Vechta, weil die eben auch diese Identität haben, die Identifikation haben. Gab es denn bei euch einen Moment, den ihr euch rauspicken würdet, wo ihr sagen würdet, daran denke ich noch in 2 Jahren, in 3 Jahren? Habt ihr da irgendwie einen krassen Dank? Habt ihr irgendeine besondere Situation? Ein unsportliches Foul? In
BBL oder generell die Saison?
Lass mal BBL bleiben. Wir können danach gleich abbiegen Richtung
dann Euroleague. Auch da voreingenommen und durch persönlichen Bezug, aber ich fand das Spiel der Hamburg Towers gegen die Bayern in der Barclays Arena vor 12.000 Zuschauern, Zuschauerrekord für ein Basketballspiel in Hamburg, schon ziemlich geil, weil es hat einfach alles so gut gepasst. 10 Jahre Towers in der großen Halle zum ersten Mal, ausverkauft, Zuschauerrekord, die Bayern sind da, ganz viele ehemalige sind da, eine gute Show und dann ist es auch noch ein krasses Spiel und es geht in die Verlängerung und wird mit einem Punkt entschieden. Das ist jetzt etwas, was mir emotional hängen geblieben ist. Ob das jetzt der Moment der Saison ist, da müsste ich überlegen, ob mir da nochmal ein anderer einfällt. Aber der kam jetzt so in den Sinn geschossen.
Genau, so war es auch gedacht. Robert, hast du da irgendeinen?
Ganz frisch gedacht, diese Aufholjagd von Alba Berlin im 4. Finale, diese letzten 100 Sekunden, als die Bayern schon mit 14 Punkten vorne liegen und Alba wirklich mit, ich weiß nicht mehr, wie viele Sekunden es waren, 5, 6, den Ball in der Hand haben, einen Wurf haben, um das Spiel noch zu drehen, wirklich. Das war, finde ich, so ein bisschen ein Spiegelbild für die Bayern-Saison, aber das war auch ein Spiegelbild, wie geil diese Sportart Basketball ist, weil du einfach nichts planen kannst. Dass du in 100 Sekunden 14 Punkte verspielst, schnell passiert. Es ist dann nicht passiert, aber es hätte wirklich passieren können. Das, finde ich, war nochmal so ein Fingerzeig dafür, wie mitreißend diese Sportart einfach sein kann.
Hat den Berliner Kampfgeist auch nochmal unterstrichen, finde ich, den die so in den letzten Saisonspielen und mit den Playoffs quasi für sich entdeckt haben.
Ja, das müssen wir, wenn wir nochmal kurz auf die Finals zurückkommen, schon nochmal, finde ich, lobend erwähnen. Dieses Alba Berlin ohne Point Guard gespielt, ohne Gabriele Procci da, und dieses Team hört einfach nicht auf zu spielen. Die haben ja diese Chemnitz-Serie 5 Spiele durchgezogen, alle 2 Tage dann direkt in diese Finalserie rein, wieder 4 Spiele alle 2 Tage. Und du bekommst diese Mannschaft wirklich nicht kaputt. Sie haben immer wieder eine Lösung gefunden, eine Antwort gefunden, nicht aufgesteckt, keine Ahnung, wo diese Energie herkam. Aber das war wirklich eine beeindruckende Leistung im Finale von Berlin.
Ja. Ich glaube, mein Saisonmoment war, als Joschka Ferner Rasta Vechta in die Overtime schießt. Weil ich das auch noch selber kommentiert habe und ja, das war so krass, weil das war seine Rückkehr an die Städte, wo er es nie so richtig geschafft hat, sich durchzusetzen. Und dann kommt er so in sein altes Wohnzimmer und schießt dieses Ding rein. Oder die 42 Punkte von Otis Livingston in Tübingen, die waren auch unfassbar beeindruckend, was er da im letzten Viertel und in der Overtime abgerissen hat. Also das wären zwei so Momente, mit denen ich gehen würde. Okay, dann lass uns mal Richtung Euroleague gehen und ab jetzt schon mal ein Stück weit vorausblicken, was alles kommt. Wir haben noch was davor.
Ich glaube, bevor wir in Richtung Europa gehen, würde ich sagen, schließen wir noch die BBL ab mit der Starting Five.
Wollen wir jetzt machen? Okay, gut.
Achso, ja. Oder hättest du später gemacht?
Nee, passt für mich. Dann kommt jetzt hier für euch der doppelte Einspieler, denn das ist unsere Starting Five und unser Spotlight.
Das Big Spotlight. Die Big Starting Five.
Zum ersten Mal in dieser Saison, dass wir diesen Doppeleinspieler haben. er war trotzdem umso schöner, denn es ist ein wichtiges Thema. Aber ihr habt natürlich recht, es macht Sinn, jetzt die Saison abzuschließen und dann nach vorne zu schauen. Also, Ruppi, hau gerne raus, welche 5 du mitnehmen würdest.
Ja, normalerweise mache ich da viel Recherche vorher. Jetzt ist das so 3 Minuten aus dem Kopf und mal kurz nachgeschaut. Ding. Was aber simpel für mich ist, die beiden Guard-Spots mit Otis Livingston und Tommy Cousy zu besetzen. Ich finde es grundsätzlich schwierig, leider bei solchen Auszeichnungen oder zu einer Starting Five des Jahres Spieler von Alba und Bayern zu nehmen, weil die ja häufig durch die Euroleague-Belastung nur so wenig spielen, also wenig Spielzeit bekommen und dann auch noch viele Spiele aussetzen. Deshalb sicherlich nominell gäbe es vielleicht noch bessere Guards als die beiden, aber wenn man die Saison betrachtet, auf jeden Fall Otis Livingston, Tommy Cousy. Auf den Forward-Spots auch nicht die einfachste Sache. Kevin Yebo, der auch durchaus nominell Center ist, ich schiebe ihn einfach mal in den Frontcourt, ist aber für mich ein Spieler, der eine so starke Saison gespielt hat, auch gerade als Deutscher. Da weiß ich gar nicht, was man noch mehr machen muss, um dann nicht in diese Starting Five zu kommen. Von daher Kevin Yebo auch dabei. Hätte seinen Teamkollegen Jeff Garrett auch nehmen können, hat mich dann aber für Zach Zeljas entschieden. Robert hat es eben in der Vorbesprechung schon gesagt, das beste Plus-Minus der kompletten Liga als Würzburger, die nur nicht die Gegner mit 30 Punkten wegblasen die ganze Zeit. Überragende Saison. Ist auch, glaube ich, hat er sich auch eine Einladung jetzt, übrigens wie Kevin Yebo, in dieses Trainingscamp der Warriors am kommenden Wochenende verdient, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und dann bleibt ein Spieler der Center. Und hier hätte ich sehr, sehr gerne einen Spieler von Alba genommen, nämlich Johannes Thiemann, weil er für mich schon der beste Big Man der Liga ist und dieses Jahr auch neben Kevin Yebo der beste deutsche Spieler der Liga ist. Er hat 21 von 34 regulären Saisonspielen gespielt. Ich glaube insgesamt dann 31 Spiele. Irgendwo, finde ich, muss man den Strich ziehen und daher habe ich mich dann schweren Herzens, aber nicht minder verdient, auf der 5 für Trevin Williams entschieden von Ratio Farm Ulm.
Fass nochmal kurz zusammen.
Livingston, QC, Zeljas, Yebo, Williams.
Jetzt Robert.
Ich glaube, um Otis Livingston kommen wir nicht herum. Er ist der MVP der Saison, er muss auf die 1. Dann habe ich mich jetzt mal spontan nach einem kurzen Blick in die Zahlen auf der 2 für Tyler Nelson entschieden von den Rostock Seawolves.
Okay.
Wow.
Hot Take.
Einer von zwei Spielern, der eine 50-40-90 Saison gespielt hat. Trivia, wer ist der zweite?
Vlado Lucic.
Nee, in der BBL ist es tatsächlich Andy Obst.
Andy
Obst. Aber Tyler Nelson, Stütze im Rostocker Spiel und ich glaube schon ein Typ, der schon arg mit dafür verantwortlich war, dass Rostock in der Liga geblieben ist und auch so wirklich gute Zahlen aufgelegt. 16,3 Punkte, 54% Zweier, 42% Dreier, 91% Freiwürfe. Also gibt's wenig zu meckern. Daher für mich Tyler Nelson auf die 2. Zach Zeljas gehe ich mit Ruppi mit, auch mit Kevin Yebo. Dann brauchen wir noch einen Big Man. Das ist echt schwierig. Stucky, hättest du noch einen Big Man im Angebot, den wir nicht vergessen dürfen?
Ja, ich habe ein paar Big Men, die man nicht vergessen darf. Also neben...
Hilf uns mal auf die Sprünge. Jason Bango, würde ich sagen.
Jason Bango ist ein Topmann. Jeff Garrett.
Jeff Garrett hätte ich auch auf meiner Liste.
Garrett mit 13,3 Punkten, 5,3 Rebounds. Thomas Kennedy, bisschen zu schwankend für mich. Kratz vielleicht so an der Top 7, Top 8.
Genau.
Klar, ich meine,
Ibaka, finde ich, hat dann wieder ein bisschen zu wenig Spielzeit bekommen, wenngleich er wahrscheinlich ohne Frage einer der besten Big Men der Liga ist.
Absolut, hat sich in den Playoffs aber auch schon schwer getan. Man hat schon gemerkt, dass er Rookie ist, dass er... Ja, das wirklich.
Ja, das klingt so geil, weißt du, Shibaka.
Nein, nicht bei
Ibaka. Ich gehe mit Jeff Garrett.
War noch bei Thomas Kennedy.
Ja.
Aber auch Serge Ibaka ist in den Playoffs ein bisschen abgetaucht, was seine Präsenz angeht.
Und hat kaum ein Auswärtsspiel gespielt.
Ist vielleicht das falsche Wort. In den Playoffs hat er jedes Spiel gemacht. Der ist natürlich ein Anker unterm Korb. Aber ich würde nicht so weit gehen und ihn in die Starting Five der Saison befördern. Keine Spaß. Ich gehe mit Otis Livingston, Tyler Nelson, Zach Zeljas, Jeff Garrett und Kevin Yebo.
Hast du mit Nelson echt einen Hot-Take rausgehauen?
Das stimmt.
In Rostock kursiert übrigens das Gerücht, dass der neue Trainer Przemyslaw Hasunkiewicz nicht mit Talanessen planen würde.
Können wir gleich im Transfer-Update nochmal zukommen.
Ja, wollte ich nur mal an der Stelle, hat es gepasst.
Ich glaube, das ist ein unterschätzter Spieler, Talanessen.
Cooler Typ, vor allem.
Der macht wenig Fehler, ja. Der macht sein Ding. Und also 16 Punkte in 26 Minuten bei diesen Quoten, da gibt es wenig zu meckern. Also.
Ich starte auch mal durch. Ich weiß nicht, ob es ein Hot Take ist. Ich würde eher Nein sagen, aber klar, mit Livingston gehe ich auf jeden Fall auch. Dann hätte ich mir aber gerne Livingston auf die 2 gestellt, weil die 1 frei bleiben muss, und zwar für DeAndre Lansdowne, der unfassbare Leader-Qualitäten hat, der vor allem nicht mit reiner Statistik überzeugt, sondern vor allem mit dem Vorleben, der Art und Weise, wie man ein guter Basketballprofi ist. Sowohl im medialen Umgang, sehr respektvoll, gute Sachen, die er sagt, aber auch natürlich, wie professionell ist, was man hört, wie früh er im Training ist, wann er geht, wie hart er trainiert, wie er die Mannschaft führt. Das ist für mich auf jeden Fall einer, der damit rein muss. Ich habe nur das Problem, dass ich am liebsten 3 Chemnitzer mit reinnehmen würde, nämlich Kevin Yebo ist bei mir auch gesetzt, Jeff Garrett, auch ein Unterschiedsmacher. Aber ich lasse Garrett, glaube ich, raus, weil ich Yebos Saison besser fand und die von Lansdowne auch. Dann habe ich Javon Bass, den man aus meiner Sicht mit reinnehmen muss. Auch der ein krasser Teamplayer, super 3&D, ein Fighter vor dem Herrn, ein wandelndes Defensiv-Mismatch. Der kann von 1 bis 5 alles verteidigen. Und dann ist natürlich die Frage, wie man jetzt die 4 auffüllt. Ob mit Jeff Garrett, mit Zach Seljas oder mit einem anderen Spieler. Ich fand auch Javon Graves über lange Strecken der Saison echt einen richtig geilen Spieler, bis er es anscheinend im Kopf irgendwie nicht mehr ganz hinbekommen hat. Auch Silas Melson hat eine ultra gute Saison gespielt. Auch der ist, glaube ich, einer, der zumindest mal im weiteren Kreise dieser Starting Five auftauchen dürfte. Ich glaube, ich bleibe aber bei Zach Seljas, denn der kam wirklich wie Phönix aus der Asche, aus der Pro A und hat so abgeliefert. Also da gehe ich dann mit Seljas. Da habe ich tatsächlich 3 Würzburger und 2 Chemnitzer. Aber gut, vielleicht liegt es auch daran, weil sie dann einfach die Überraschungsteams waren. Wirklich richtig gut gespielt haben. QC würde ich wegen der leichten Abnahme seiner Zahlen, dann vor allem gegen Saisonende, rausnehmen. Der wurde so ein bisschen entschlüsselt aus meiner Sicht.
Aber hättest du ihn reingenommen, wenn er am Anfang kalt gestartet wäre und heiß gelaufen wäre zum Saisonende, wenn er das praktisch umgekehrt hätte?
Okay. Für mich gilt schon die Performance über das ganze Jahr.
Ja. Elijah Charles wäre auch so ein Hot Take auf der 4 gewesen.
Ja,
zu Heidelberg.
Auch nicht geil gespielt. Nach dem
Wechsel zu Heidelberg richtig gut gewesen.
In Heidelberg richtig gut, das stimmt, ja. Ja, das also dann.
Da habt ihr ein paar Hot Takes rausgehauen, ey. Da bin ich gespannt. Die können wir ja mal alle gegenüberstellen in den sozialen Medien, dann mal vergleichen lassen, wer sich die Hände hier am meisten verbrannt hat.
Das finde ich gut. Ja. Das finde ich gut. Könnt ihr gerne dann abstimmen in den kommenden Tagen über die Starting Five, die ihr am passendsten findet.
Ein Spieler der Saison sind wir uns aber, glaube ich, einig, Otis Livingston.
Ja. Gut. Sind wir uns einig. Okay, dann lass uns damit die Saison 23/24 erstmal abschließen bis hierher und ab jetzt etwas mehr nach vorne schauen. Zuallererst mal, wir erscheinen ab jetzt regelmäßig, unregelmäßig, wöchentlich, aber wir wissen noch nicht ganz genau, ob wir es immer dienstags schaffen oder wann dann der Termin ist. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, aber wir wollen euch nichts versprechen, denn Sommerpause müssen wir natürlich auch dann uns ein bisschen strukturieren. Entsprechend können wir das euch da noch nicht ganz genau sagen, wie das in den nächsten Wochen aussieht, aber wir werden auf jeden Fall regelmäßig erscheinen. Das können wir an der Stelle versprechen. Wir können ganz kurz vorausschauen. Euroleague und Eurocup hat jeweils das Teilnehmerfeld bekannt gegeben. Und der Euroleague mit dabei zu unserer Freude oder auch nicht, könnt ihr mir gleich sagen, was ihr denkt, Alba Berlin. Valencia damit im Eurocup. Gab ja 4 Tickets für 5 Mannschaften, die auf der in Anführungsstrichen Abschlussliste standen. Eine der 4 Mannschaften, die ein Ticket bekommen haben, war eben Alba Berlin. Die sind mit dabei. Was denkt ihr drüber?
Ich habe es ja an der Stelle vergangene Woche oder vor 2 Wochen schon mal gesagt. Für mich die richtige Wahl, dass Valencia rausgeht und Alba drin bleibt. Aber Alba muss das Jahr auch, glaube ich, nutzen, um signifikant sportlich besser zu werden und auch zu zeigen, dass sie eine Bereicherung für die Euroleague sind. Abseits nur davon, dass sie eben aus Berlin kommen und eine große Halle haben.
Robert?
Ja, das war ja auch das, was man am Rande des Final Fours in Berlin schon gehört hat. Also, dass man den Standort Berlin wirklich auch seitens der Euroleague sehr, sehr schätzt. Ob der Halle, ob der zentralen Lage in Europa, ob der Philosophie des Clubs auch. Aber man will natürlich auch eine wettbewerbsfähige Mannschaft haben. Und ich glaube nicht, dass sich Alba Berlin nochmal eine Saison leisten kann, in der sie nur 5 Spiele gewinnen.
Bin ich voll bei dir. Für die BBL ist das herausragend gut, weil einfach mehr Fokus drauf liegt. Für Deutschland als Euroleague-Standort ist das super. Für die Euroleague ist es stark, ein zweites deutsches Team mit drin zu haben, weil einfach der deutsche Markt enorm groß ist. Und Alba Berlin, also als zweites Euroleague-Team neben dem FC Bayern Basketball, der ja eine A-Lizenz hat und damit sich nicht fürchten muss, aus der Liga rauszufallen. Übrigens, habe ich das richtig mitbekommen, dass sich die A-Lizenz-Teams bis 2040 Minimum committed haben, in der Euroleague drin zu spielen?
Haben sie.
Ja, also da weiß man dann, was in den nächsten 16 Jahren abgeht mit den A-Lizenz-Teams, mit den anderen nicht. Da muss man dann mal schauen, inwieweit da auch Versprechungen erfüllt werden, die an Alba Berlin getätigt wurden, dann da auch langfristiger Teil dieser Euroleague sein zu können.
Eurocup. Ganz kurz zusammengefasst, Stacki, im Endeffekt ist es das gleiche Teilnehmerfeld wie in der vergangenen Saison, mit einer Ausnahme, dass eben Valencia rausfällt und Paris Basketball als Eurocup-Sieger dafür ins Starterfeld rückt. Und spannend wird es dann sowieso, du sagst bis 2040, wenn wir dann auch irgendwann vielleicht diese russischen Teams wieder in der Verlosung haben. CSKA Moskau, Zenit St. Petersburg waren Playoffs-Teams, als sie ausgeschlossen wurden. Das würde dann diesen Kampf um die einzelnen Plätze natürlich noch mehr verschärfen, aber aktuell ist das noch kein Thema.
So ist es. Eurocup, da ist jetzt Valencia mit dabei. Da sind ein paar weitere Teams dabei, die da letztes Jahr noch nicht dabei waren. Zum Beispiel Başakşehir Kolej, der Finalgegner der Niners Chemnitz, im FIBA Europe Cup. Die wechseln jetzt rüber in den Eurocup, nicht zu verwechseln. 2 verschiedene Dachorganisationen, auch ein anderes Niveau. Aber Başakşehir hier natürlich mit ordentlich Kohle ausgestattet in der Türkei und entsprechend da dabei. Hat euch irgendein Team überrascht, dass es dabei ist oder nicht? Ach, warte, lass mal bei den deutschen Teams erst anfangen, oder?
Also deutsche Teams sind Ratiopharm Ulm und die Veolia Towers Hamburg, wie immer. Wirklich überrascht hat es mich nicht, weil mein erster Eindruck, als ich das Teilnehmerfeld vorhin gesehen habe, war, okay, es sind die gleichen Teams dabei wie seit 3 Jahren gefühlt. Also es ändert sich im Eurocup sehr, sehr wenig, was das Teilnehmerfeld betrifft. Die großen Neuadditionen natürlich Valencia und wo der sozusagen der Königstransfer des Eurocups in diesem Sommer ist, Hapoel Jerusalem, die aus der Champions League rüberkommen. Ein absolutes Top-Team da. Dafür fallen die London Lions raus. Bin ich gespannt, ob wir die dann morgen in der Champions League präsentiert bekommen. London fand ich eigentlich immer ganz cool, wie die es gemacht haben. Aber Hapoel Jerusalem hat natürlich nochmal eine ganz andere Wucht, was sportliche Qualität, was Finanzen und auch was Fans angeht.
Das also zum Eurocup, der dann wieder im gleichen Format stattfinden wird mit 2 Riesengruppen und so weiter und so fort. Das mal dazu. Also
ich weiß gar nicht, Eurocup. Ob das gleiche Format wieder ist.
Bitte?
Ich weiß gar nicht, ob es wieder das gleiche Format ist, aber es steht zu befürchten.
Ja. Ich dachte, das irgendwo schon gelesen zu haben. Aber
ja, kann gut sein, wenn es wieder 20 Teams sind, dass es dann wieder diese 10er-Gruppen gibt.
Ja. Basketball Champions League, wie gesagt, können wir nicht allzu viel drüber sagen. Beim Eurocup und der Euroleague hat es ja nichts mit der sportlichen Qualifikation zu tun. Da werden die Mannschaften einfach gepickt. Und bei der Basketball Champions League dagegen, weil sie unter der FIBA läuft, wird dann natürlich über die Tabelle vergeben. Und wenn wir auf diese Tabelle draufblicken, dann sehen wir recht schnell, dass wir drei Neuankömmlinge in der Basketball Champions League haben, im Gegensatz zur Vorsaison zumindest mal. Die BBL hatte letzte Saison drei feste Startplätze und einen in der Qualifikation, was damals Oldenburg, Bonn und Ludwigsburg waren, plus Qualifikation Göttingen, die es nicht geschafft haben, dann im FIBA Europe Cup gespielt haben. Und in dieser Saison, ich gehe mal davon aus, dass es dasselbe bleibt, werden wir dann aber nochmal genauer am Dienstag erfahren. Da ist es mit dem Koeffizienten immer ein bisschen schwierig, welches Land welchen Platz erreicht hat. Das ist im Basketball auch nicht so offensichtlich wie im Fußball und ist dann immer ein bisschen schwieriger. Aber wir gehen mal davon aus, dass es drei feste Plätze gibt. Die würden dann an den Tabellendritten quasi an Chemnitz gehen, die ja nicht in den Finals waren, aber mit am weitesten gekommen sind, nämlich bis ins Halbfinale, genauso wie die Würzburg Baskets. Die wollen beide unbedingt in der Champions League spielen. Würzburg hat das auch schon öffentlich gemacht. Und Rastatt Vechta ist die dritte Mannschaft, die dann einen Champions League-Platz bekommen würde. Die Telekom Baskets Bonn würden dann die Qualifier spielen, die relativ schwierig sind, muss man dazu sagen. Ich glaube, das sind drei oder vier Spiele im K.O.-System. Man muss jedes gewinnen, um sich dann am Schluss den letzten Platz in der Champions League noch zu sichern. Die MHP-Riesen Ludwigsburg wären nach jetzigem Stand, wie gesagt, am Dienstag gibt es dann da das endgültige Ergebnis im FIBA Europe Cup, wobei die auf der Pressekonferenz gesagt haben, dass sie noch nicht genau wissen, ob sie in diesem FIBA Europe Cup antreten werden. Das ist ein finanzielles Draufzahlgeschäft. Der Gewinner des FIBA Europe Cups gewinnt 40.000 Euro. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Entsprechend haben die Ludwigsburger da sich noch nicht festgelegt, werden das aber bis zum 22.06. tun. So haben sie es in der Pressekonferenz verkündet. Also da dürfen wir auch gespannt sein, wer dann da im Europe Cup unterwegs ist. Qualifier-Platz, wenn es so ist wie vergangenes Jahr, würde dann an Oldenburg gehen, die damit dann in den FIBA Europe Cup vielleicht auch noch kommen könnten. Aber diese Eurocup-Geschichte, gerade über Qualifier, ist dann auch immer nochmal schwierig. Hat man bei Rostock zum Beispiel vergangene Saison gesehen. So, das also zur BCL, zur Basketball Champions League. Und dann haben wir noch ein paar Updates für euch beim Thema Transfers nämlich. Ruppi, du hast vorhin schon mal losgelegt. Wir mussten dich wieder anbinden. Jetzt lassen wir dich von alleine.
Ja, sag mal, wo ich loslegen soll.
Ja, Robert, ihr habt zuerst mal den Transfer von Niklas Wimberg direkt nach den Finals kommuniziert. Wie geht's da weiter?
Ja, der wechselt quasi von meiner Homebase zu Ruppis Homebase, wie wir hören, von München nach Hamburg. Ich glaube, ein guter Deal für alle Beteiligten. Niklas Wimberg bei den Bayern hat nicht super viel Spielzeit bekommen, jetzt vor allem in den Playoffs aus der Rotation gefallen. In Hamburg hat er die Möglichkeit, Eurocup zu spielen, eine größere Rolle einzunehmen. Also ich glaube, ein Wechsel, der für ihn auf jeden Fall gewinnbringend sein kann. Oder, Ruppi?
Ja, definitiv. Ich freue mich auf ihn. Ich finde, es ist ein wirklich guter Transfer der Towers gewesen, die ein tolles deutsches Konstrukt bislang zusammen haben. Kommen wir gleich nochmal drauf. Ich bin gespannt, inwiefern ihm die zwei Jahre jetzt gut getan haben oder geschadet haben. Also welchen Einfluss er nehmen kann, hat er ja vor zwei Saisons oder drei Saisons jetzt schon in Chemnitz gezeigt und bei den Bayern wirklich zwei Jahre sehr, sehr wenig gespielt. Ob ihn das trainingstechnisch und durch die Erfahrung trotzdem auch spielerisch weitergebracht hat, werden wir sehen. Oder eben, ob es auch mental ein bisschen Anlaufzeit für ihn braucht, um wieder sich an so eine größere Rolle zu gewöhnen. Mhm. Aber wenn wir schon bei Hamburg sind, die haben jetzt auch die Verpflichtung von Kenneth Ogbe bekannt gemacht. Auch ein ähnlicher Transfer wie Benedikt Turudic, der auch schon bekannt ist. Ein Spieler, der ein paar kleinere Verletzungsprobleme hatte, dadurch verhältnismäßig günstig zu haben war, aber der auch schon auf höherem Niveau bewiesen hat, dass er in der BBL ein Leistungsträger sein kann. Die haben eine gute athletische Abteilung hier, medizinische Abteilung in Hamburg. Und da, glaube ich, kann man die Jungs auch einigermaßen auf ein Niveau bekommen, um eine gute Rolle zu spielen. Dann wird meines Wissens noch Jared Gray kommen. Das ist ein ganz interessantes Talent, 19 Jahre alt, in Ehingen gespielt, über 2 Meter großer Forward. Hat er knapp 9 Punkte im Schnitt erzielt. Der wird per Doppellizenz auch in WDL auflaufen, soll aber auch regelmäßig im BBL-Team mittrainieren und auch zeitweise mitspielen. Zugleich bedeutet all das aber auch und vor allem die Verpflichtung von Jan-Niklas Wimberg, dass sehr wahrscheinlich Lukas Meißner Hamburg verlassen wird noch. Der hat noch Vertrag für kommende Saison, aber die vergangenes Jahr lief jetzt nicht so zufriedenstellend für alle Seiten und da kann ich mir vorstellen, dass man da doch nochmal irgendwie was im Vertrag modifiziert, dass es für ihn vielleicht an anderer Stelle weitergeht kommendes Jahr.
Okay, dann lass uns mal noch über ein paar Verlängerungen sprechen. Gino Crandall zum Beispiel verlängert bei Oldenburg, Wheezy Russell gleichzeitig weg. Das glaube ich eine wegweisende Entscheidung bei den Oldenburgern, die ja irgendwie auch Probleme hatten, dann da die richtigen Rotationen zu finden mit Wheezy Russell und mit Gino Crandall. Das haben sie jetzt gelöst. Dann haben sie John Bryant beim MBC verlängert.
Ja. Weiteres MBC ist früh dran mit dem Kader bislang, ne?
Mhm. Gerade auf den deutschen Spots mit Akil Vargas, John Bryant. Auch noch Daniel Srawewski, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, ich hoffe.
Ja, ein junger Mann, der kommt aus der Jugend der Bayern, haben sie verpflichtet. Und natürlich Spencer Reeves. Ja. Außer Fechter geholt. Also das ist für den deutschen Kern, für den MBC wirklich eine sehr, sehr solide Formation. Auch Alexa Kovacevic haben sie zurückgeholt. Ich meine, der dürfte auch als deutscher Spieler, als Homegrown-Spieler zumindest zählen. Der Junge hat Talent, den haben sie zurückgeholt. Also es ist eine ganz gute Basis, vor allem, als sie auch in Charles Callison ihren Spielmacher schon gehalten haben.
So ist es. Also der MBC da früh auf einem ordentlichen Weg. Wenn wir beim Thema Verlängerungen sind, dann können wir auch bei Würzburg vielleicht gleich anknüpfen, denn Owen Klaassen hat da zum einen verlängert, gleichzeitig hat aber Kendrick Perry gesagt, dass er gehen wird und auch Javon Best, der eigentlich einen Vertrag hatte für 2 Jahre mit Buyout, die hat Türk Telekom Ankara gezogen. Wenn ich mich richtig, ich täusche, ein Eurocup-Team. Das ist richtig. Ist das so?
Ja, das ist so.
Also der wird Richtung Ankara abdampfen, damit die Würzburger, der Würzburger Kern etwas eingedampft. Man hatte da ja zumindest gehofft, Celjas und Javon Bass halten zu können. Jetzt ist es Celjas und Owen Klaassen. Dazugekommen ist Fabian Black, wie du schon länger angekündigt hattest, Ruppi.
Und dazukommen wird auch noch Lukas Wank.
Ist noch nicht offiziell, glaube ich, aber sieht so aus, als könnte das klappen.
Das klappt,
gut. Ihr habt Ruppis Wort. dann hat Frankfurt noch 2 Spieler verlängert, Booker Coplin und David Muencat. Ich glaube, so spricht man ihn aus.
Und zu Frankfurt soll ich noch was ausrichten an alle Fans der Skyliners. Die dürfen sich freuen, da in dieser Woche an jedem Tag eine Skyliners-News rauskommt. Also von Dienstag bis Freitag gibt es Transfer-News von den Skyliners.
Sehr gut. Ist hiermit ausgerichtet. dann hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge nicht mehr mit drin, dass Matteo Šerić wechseln wird von Tübingen. Nee. Hatten wir drin?
Hatten wir nicht drin.
Hatten wir nicht drin, ne? Matteo Šerić von Tübingen, seinem Coach hinterher quasi, der damit nicht nur Matteo Šerić mitgenommen hat, sondern
auch Erol Ercik.
Erol Ercik auch noch, genau.
Die Heidelberger haben sie auch noch verstärkt, jetzt genau. Extern mit Ryan Meixel.
Der kommt noch mit dazu. In Heidelberg wächst also gerade das Team.
Ja, man merkt so ein bisschen diese Phasen, dass erst die ganzen Deutschen kamen und jetzt mischt sich schon der ein oder andere Importspieler langsam ein, ehe es dann wahrscheinlich Ende Juni und Juli an, klar, in Richtung US-Amerikaner oder generell Ausländer geht.
Nico Tischler jetzt auch offiziell, das hattest du in der letzten Folge angerissen, Ruppi, der ist jetzt offiziell bei Chemnitz.
Genau, da kommen noch Eddie Edigin, Roman Bedim dazu. Mhm.
Aber beide noch nicht offiziell, oder?
Ich glaube noch nicht, nein.
Ja. Also dann hätten wir die 2 bei den Chemnitzern, ansonsten glaube ich gerade nichts, oder?
Bodi Jung kommt übrigens nicht nach Chemnitz. Das Gerücht hielt sich eine Zeit lang, aber es gab auch durchaus den einen oder anderen Annäherungsversuch, aber er wird nicht nach Chemnitz gehen.
Ja. Justin Onyeka zu Vechta.
Genau, Linus Ruf auch zu Vechta. Also man sieht auch ganz klar
Profil.
Ja, man sieht absolut, in welche Richtung es geht. Also Vechta und Braunschweig sind die überragenden Jugendarbeitsstandorte der BBL. Und zwar nicht nur überragend, weil sie Talent horten, sondern weil sie auch wirklich was draus machen. Das hat die Geschichte der vergangenen Jahre gezeigt. Und Braunschweig kann man auch direkt anknüpfen, hat die Brüder Bohm geholt. Noe Bohm, der ein krasses Talent ist, den habe ich gesehen, 17 Jahre alt, aus Hamburg, hat ein WD Pro B gespielt, hat auch einen Einsatz in der BBA, einen Eurocup gehabt, also Bombenathlet, auch guter Typ so. Und sein Bruder Jules Bohm kommt auch mit, 2 Jahre älter. Die beiden spielen kommendes Jahr in Braunschweig, Bundesliga und auch Regionalliga. Und ich glaube, Noe kann sogar noch NBBL spielen da.
Okay. Bamberg hat doppelt verpflichtet. Ronaldo Segu und Kayshawn Fiesel. Fiesel ist, glaube ich, so ein Typ EJ Onu.
Den ja, Fiesel ist ein Big Man. Fiesel ist ein guter.
Ja, den könnten also, sie damit auch verlieren dann, EJ Onu, oder ziemlich wahrscheinlich sogar.
EJ Onu ist bereits der Abschied verkündet worden, der ist weg.
Siehste, habe ich verpasst.
Und genauso übrigens auch wie Patrick Heckmann und wie Lukas Herzog. Für Lukas Herzog wird es in der Pro A weitergehen, voraussichtlich auch im süddeutschen Raum.
Okay. Weiß man zu Patrick Heckmann was?
Noch nichts Konkretes.
Okay. Auch spannend. Ronaldo Segu war dann auch lustig, bisschen Clickbait auf der Bamberger Homepage. Bamberg verpflichtet Ronaldo, war da zu lesen. Das soll wohl ein sehr scoring-orientierter Guard sein, der zuletzt in der serbischen Liga, glaube ich, unterwegs war. Dafür aber auch ein sehr hohes Shooting-Volumen hat, aber einer, der ja so ein bisschen in diese Bamberger Thematik reinpasst aus den letzten Jahren. Bin gespannt, inwieweit das Tonno Gavel umsetzen wird, weil sein Basketballstil war doch sehr anders als der Bamberger. Also ich bin gespannt, ob er sich umstellen wird, ob die Bamberger sich umstellen werden, wo das hinführen wird. Das werden wir dann im Verlaufe der Offseason und dann Richtung Herbst näher erkennen werden. Dann haben wir noch ein paar aus Göttingen. Dion Hammond, den hatten wir, glaube ich, einmal angerissen. Noch nicht offiziell verkündet. Der wurde dann am Tag danach verkündet. Dion Hammond haben wir mit Göttingen. Noah Churchill, ebenfalls in Göttingen, neuer Spieler und auch...
Ein Däne.
Bitte?
Ein Däne, Noah Churchill Sørensen.
Noah Churchill Sørensen und
Marijn Wervers, ein niederländischer Nationalspieler. Finde ich spannende Neuverpflichtung, was Göttingen da macht auf den Guard-Positionen. Also es ist mutig sicherlich, weil nicht immer alle Spieler aus den Ligen eingeschlagen haben. Aber es kann sich auch total auszahlen, wenn man die gut gescoutet hat, dass man die verhältnismäßig günstig kriegt. Das ist so wirklich ganz das Paradebeispiel, dann auch die BBL als Sprungbrett, als Bühne für höhere Weihen künftig. Und der Wervers ist ja auch jetzt kein total unerfahrener Spieler mehr. Das finde ich mal cooles Out of the Box, dass es nicht einfach 2 Ami-Guards kommen, sondern dass mal in anderen Ligen geschaut wird, in denen es ja verhältnismäßig günstig auch gutes Talent gibt.
So, dann kommen wir rüber zu Rostock. Was gibt's da zu berichten, Ruppi?
Ja, einmal würde ich kurz Robert die Ehre geben, der hat nämlich schon 2 Spieler verkündet, mit denen die Rostock in Verbindung gebracht werden.
Ja, allen voran Dominik Lockhart, der wahrscheinlich bekannt ist, der Name von den Niners Chemnitz, der vor einem Wechsel nach Rostock steht, wie wir hören. Offenbar ist noch nicht alles unterschrieben, aber der Kontakt ist doch relativ intensiv und es wäre verwunderlich, wenn es am Ende nicht klappt. Ich glaube, beide Seiten sind da an einem Wechsel interessiert. Ja, und Dominik Lockhart würde ganz gut reinpassen, glaube ich, in diese deutsche Struktur. Bei den Seawolves, die ja mit Robin Amay, Sid Marlon Theis und Till Gloger noch ganz ordentlich besetzt sind auf den deutschen Positionen.
Ja, und dann haben wir Elias Badjet, der auch auf dem Radar der Seawolves ist. Weiterer deutscher Spieler für die Backcourt-Rotation. Und der eben von dir in die Starting Five der Saison gewählte Tyler Nelson, den wir ja schon angesprochen haben. Da gibt es, wie gesagt, Gerüchte aus Rostock, dass der neue Coach nicht mit ihm planen würde. Was ich gehört habe, ist, dass es tatsächlich diese Überlegung gibt, aber noch keine Entscheidung darüber getroffen ist. Also er hat es wohl nicht gesetzt zwingend für die kommende Saison, aber ist auch noch nicht völlig klar, dass er raus ist.
Okay, interessant. Und dann haben wir noch einen Namen, glaube ich, nicht genannt. Und der passt in die Reihe Ronaldo, denn auch Bonn hat einen neuen Spieler geholt. Und zwar
Lionel Messi.
Robert, du hast auch einen Take?
In die
Reihe von
Rivaldo. Ich sagen,
die Reihe von Dickes Ronaldo.
Rivaldo, ja, Rivaldo Suarez. Stucky, klär uns auf, was ist das für ein Spieler?
As I can see, ist er direkt vom College runter. Die letzten Jahre auf dem College gespielt. Die Statistiken sind einigermaßen vielversprechend. Wird man sehen, was da rauskommt.
Ja, vor allem hat Bonn auch Darius McGee geholt, auch aus den USA, College-Spieler. Der könnte echt eine klassische Roel-Morse-Granate sein, die er irgendwo ausgegraben hat. Oder ein Juwel, hört sich glaube ich schöner an.
Das stimmt. Okay, haben wir sonst noch irgendwelche News? Gibt es noch irgendwelche?
Kriegen wir in den kommenden Tagen. Tibor Pleiss geht weg von Anadolu Efes nach 6 Jahren, was ich sehr, sehr schade und traurig finde. Schauen wir mal, wo der hingeht. Aber bei der Gelegenheit, wenn wir schon in Istanbul kurz gelandet sind, können wir noch mal einen ganz kurzen Überblick geben, wer vielleicht in den anderen Ligen Meister geworden ist. Also in Istanbul, in der Türkei, ist es wenig überraschend mal wieder ein Team aus Istanbul geworden, nämlich Fenerbahce. Stucky, du als Griechenland-Experte, du hast ein Spiel der Finals gesehen. Weißt du auch, wie die Finals
ausgegangen sind? Habe ich, und natürlich weiß ich, wie die Finals ausgegangen sind. Und zwar hat Olympiakos bereits mit 2-0 geführt und Panathinaikos hat die Serie noch mit 3-2 gewonnen. Das letzte Spiel war relativ kurios, es war knapp zum Schluss und Olympiakos hat bei 3 Punkten Rückstand, ich glaube noch bei 11 Sekunden, Einwurf im Vorfeld und sie schaffen es nicht, innerhalb von 5 Sekunden den Ball reinzubringen. Und es gibt einen 5-Sekunden-Call und der Ball ist weg und dann gewinnt Pana das Ding am Schluss. Ergin Ataman, wie immer, schmallippig unterwegs, wie man ihn kennt, hat gesagt, es wäre nicht mehr sein Traum, in die NBA zu gehen. Das war mal. Aber wenn sie einen europäischen Star-Coach benötigen in der NBA, er wäre da. Ja, ich finde es immer wieder amüsant. Das zu Griechenland. Robert, du hast für uns bestimmt auch noch irgendwen, der Meister geworden ist.
In Spanien hatten wir Finals, die relativ unspektakulär waren. Real Madrid gegen UCAM Murcia 3-0 gesweept. Murcia ja relativ spektakulär in die Finals gekommen. Die hatten Gott sei Dank kein Heimrecht, sind nämlich als Fünfter, glaube ich, in die Playoffs gegangen. Haben dann Valencia rausgeworfen in der Best-of-Three-Serie 2-1, indem sie 2 Auswärtsspiele gewonnen haben. Haben dann im Halbfinale gegen Unicaja Malaga gespielt. Auch dort nur die Auswärtsspiele gewonnen. Zu Hause teilweise richtig deutlich verloren. Aber reicht ja, wenn du kein Heimrecht hast, passt das, wenn du Auswärtsspiele gewinnst. Gegen Real Madrid hat das dann nicht mehr ganz so gut funktioniert, sodass die Königlichen sich nach der doch Enttäuschung im Euroleague-Final vorher die Krone zumindest in Spanien aufgesetzt haben.
Dass sich Rudi Fernandes mit einem Titel verabschiedet.
Exakt so ist es. Letztes Spiel für Real Madrid. Er spielt noch die Olympischen Spiele und beendet dann endgültig seine Karriere.
Wenn sich Spanien qualifiziert,
alles richtig gesagt. Die sind nämlich noch im vorolympischen Qualifikationsturnier unterwegs, das dann auch bald Italien eintrudeln wird.
Ja. In Italien haben wir italienische Maudolo. Meister. Maudolo und Johannes Milano. Hochmann.
Nennt man das eigentlich auch im Basketball Scudetto? Oder ist das dann?
Scudetto ist ja nur die Plakette, ne? die bekommen.
Ja,
also,
ja.
Das aber ist weiß ich Basketball nicht, ob es da diese Plakette auch gibt. Kann ich dir nicht sagen.
Ja.
Finale gegen Virtus Bologna hat sich Mailand durchgesetzt.
Frankreich.
In Frankreich haben wir auch noch ein bisschen Deutschlandbezug.
Paris Basketball.
Paris Basketball, aber nicht Meister geworden, sondern die AS Monaco.
Wieder mit 1-3 verloren, Thomas Isalo und seine Bonner. Ja. Aber ich glaube in dem Fall gerechtfertigt, weil Monaco hat ungefähr das dreifache Budget.
Und habt ihr noch mitbekommen, wie das in Serbien ausgegangen ist? Da konnte ja Spiel 2 nicht mehr weitergespielt werden, weil
ich glaube, Roter Stern ist
Partizan das Spielfeld verlassen hat und dann wurde das nicht gewertet, oder? Wie war das?
Ja, und Jako Obradovic ist gesperrt worden.
Ja.
Aber meines Wissens ist Roter Stern Meister geworden.
Sehr gut. Haben wir sonst noch irgendeine Liga, die groß genug wäre?
Wenn wir in der Euroleague blieben, hätten wir noch die litauische Liga, bei der es eine Überraschung gab.
Die Party auf dem
Lietuvos Rytas Vilnius hat in den Finals gegen Žalgiris Kaunas mit Andrea Trinchieri gewonnen.
Ich habe die.
Und wichtige europäische Ligen müssen wir natürlich auch noch abdecken. Vereinigte Arabische Emirate mit Dubai. Die kommende Saison in der Adria-Liga spielen und noch nicht im Eurocup.
Sascha Obradovic, ja, das ist vielleicht noch eine wichtige Nachricht zum Eurocup, Euroleague und so, dass Dubai nicht dabei ist. Sascha Obradovic hatte übrigens noch einen lustigen Spruch gedrückt. Er hat die Bilder aus Litauen gesehen, wie da die Fans das Feld gestürmt haben. Und hat gesagt, ja, uns haben 10 alte Männer in Monaco empfangen. Es war auch schön. Die AS Monaco ist nicht dafür bekannt, großartig Fans auftreiben zu können im kleinen Fürstentum. Beim Fußball ist das immer schon ein Graus, das anzugucken. Da sind manchmal 3.000, 4.000 Leute im Stadion, in einem 20.000er Stadion. Und bei Basketball ist es, ja, nicht genauso, aber ähnlich. Sie sind jetzt nicht für ihre Fans.
Ja, bekannt, da muss man aber Verständnis für haben. In Monaco haben die Menschen nicht so viel Geld, da können sie sich nicht die Eintrittstickets
leisten. Ja, oder sie wollen nicht von der Yacht runter, das kann natürlich auch sein. Und in der Sommersonne in die Halle sitzen.
Ja. Na, dafür haben sie schon Nick Calates verpflichtet und Mike James verlängert. Also so verkehrt ist das, was Monaco da zusammenbastelt, auch nicht. Aber die wissen natürlich auch, sie haben ja keine A-Lizenz in der Euroleague. Das heißt, sie müssen ja andauernd in die Playoffs kommen, um sich quasi ihre Eintrittskarte für das darauffolgende Jahr zu sichern. Und daran arbeiten
ja,
sie jetzt.
Ja, klar. Ich meine, dass die da vieles richtig machen. Ich habe ja nur gesagt, sie sind nicht für ihre Fans bekannt. Für alles andere, gerade was absolut Geld angeht, ist, glaube ich, Monaco durchaus bekannt. Okay, dann sind wir, glaube ich, am Ende angekommen. Wenn ihr uns eure Meinung mitteilen wollt, tut das wie immer gerne über unsere Socials. Und ansonsten gibt es auch, passend zum letzten Thema, das wir gerade noch vor euch hatten, im nächsten Heft dann ebenfalls die Meister. Da gibt es ganz viele Meister-Stories von uns für euch im neuen Big Magazin. Das dauert noch ein bisschen, bis es draußen ist, aber wenn es draußen ist, ist es dafür umso schöner. Könnt ihr euch schon mal darauf freuen, auf die ganzen vielen Meisterschafts-Stories. Dann wünsche ich euch eine schöne Nacht. Ist ja jetzt schon Dienstagmorgen auf der Uhr. Und euch viel Spaß beim Hören. Ich hoffe, den hattet ihr. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Wie gesagt, regelmäßig, unregelmäßig, aber wir erscheinen natürlich weiter für euch mit den heißesten Sommer-Updates, die ihr so kriegen könnt. Wisst ihr Bescheid. Macht's gut, bleibt sportlich. Danke für diese wunderbare Saison mit euch an eurer Seite, auf euren Ohren. Danke euch beiden. Hat wie immer großen Spaß gemacht. Und wir hören uns. Ciao.
Auf Wiederhören.
Bis ganz bald.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.